Hi, ich bin Luca aus dem Podcast-Team und ich übernehme heute kurz die Anmoderation für Thilos Folge. Thilo hat heute Morgen nämlich mit Martin Lautwein gesprochen, und zwar über die Situation in Syrien. In der Folge geht es um die eskalierenden Kämpfe zwischen den Drusen und den Beduinen im Süden des Landes, um die Rolle der syrischen Übergangsregierung und um die Frage, warum Israel aktuell Militärschläge in Syrien fliegt. Die beiden sprechen außerdem darüber, wie komplex die Lage vor Ort ist, was die Gewalt für die Menschen bedeutet und welche Verantwortung andere Länder, auch Deutschland, in diesem Konflikt haben. Und als Hinweis, solche Folgen erscheinen sonst nur auf Patreon. Heute aber auch für alle. Diese aktuellen Extra-Folgen können wir nämlich nur machen, weil es Menschen gibt, die uns auf Patreon unterstützen. Danke an alle, die das möglich machen.
Extra. Wir, das sind Martin Lautwein und ich. Martin Lautwein kann über solche Dinge, die wir gleich besprechen, sprechen, weil er berufswegen sich über Sicherheitslagen weltweit gut informieren muss und immer gut Bescheid wissen muss. Und besonders in Syrien weiß er sehr gut Bescheid. Die letzten Tage in Syrien waren dramatisch. Ich habe es in den Nachrichten mitbekommen. Hunderte von Menschen sind gestorben durch HTS-Milizen. Das HTS-Militär im Süden Syriens.
Genau, also das ist tatsächlich nicht nur das sozusagen Militär, der, also kann man 6 Monate später noch neue Regierung sagen.
Ja,
aber,
kann man.
Ja, sondern generell wechselseitige Kämpfe. Also was passiert ist, ist, dass es Ende letzter Woche, beziehungsweise am Wochenende, kam es zu einem Raubüberfall durch Mitglieder von einem beduinischen Stamm oder Clan auf einen drusischen Jugendlichen, der sich auf dem Weg nach Damaskus befunden hat.
Ich hake jetzt gleich rein, ne? Also die Hörerinnen und Hörer wissen, ich weiß ein bisschen mehr als die Hörerinnen und Hörer, aber ich glaube, die wissen noch viel weniger als ich. Beduinen. Beduinen kenne ich eigentlich nur, jetzt tue ich mal so, als würde ich gar nichts wissen, aus der Sahara, links Westsahara.
Na, also Beduine ist schon auch ein Verein, also sozusagen ja vereinnahmender Begriff. Traditionell sind das Gruppierungen, die sozusagen von der Viehzucht leben und mit diesem Vieh halt reisen. Und gerade in warmen Regionen wie Nordafrika oder auch im Mittleren Osten kommt diese Reisetätigkeit
hier nach Wittenberge
natürlich davon, dass man halt mit dem Vieh dahin ziehen muss, wo es Wasser und Gras gibt. So, und Beduinen gibt's überall von Marokko bis in den westlichen Iran eigentlich.
Okay, dann auf der einen Seite die Beduinen, Drusen.
Genau.
Kurz nochmal, du hast es schon mal in einem anderen Podcast erklärt, aber erklärst doch einfach nochmal, was sind und wer sind die Drusen?
Also Drusen sind tatsächlich eine relativ kleine religiöse Gruppierung. Die haben ihre Ursprünge auch im Islam. Also ich glaube, die sind irgendwie so im 11. Jahrhundert oder sowas, haben die sich sozusagen gebildet. Und der Kernunterschied, und deswegen sagt man auch immer nur, die haben ihre Ursprünge im Islam und werden dem aber nicht mehr zugerechnet, ist, dass die den Koran sozusagen allegorisch interpretieren und nicht wörtlich nehmen. Also im Islam wird ja der Koran als Wort genommen, also das, was da steht, ist Gebot, dass es so passiert. Und allegorisch ist so zum Beispiel, wie wir in Teilen die Bibel interpretieren, zumindest in liberal-christlichen Kreisen. Also weiß ich nicht, wenn man jetzt ein Beispiel nennen würde, Justitia, bei uns in der Justiz, die ist ja eine Figur, die hat eine Augenbinde an und eine Waage und ein Schwert in der Hand. Also sozusagen, der Koran wird halt auch in der drusischen Religion halt mehr interpretiert als wörtlich genommen.
Sind das dann die entspannteren im Vergleich zum Beispiel zu HTS?
Naja, ist halt immer so die Frage, ne? Religiös definitiv entspannt, beziehungsweise säkulär. Ne, auch, ich meine, Assad, wenn man jetzt nur den Faktor Religion genommen hätte, wäre auch Assad todesentspannt gewesen. Ne? Es ist aber tatsächlich so, dass gerade bei den Drusen Missionieren auch verboten ist. Und zwar nicht irgendwie von wir sind eine Rasse oder was auch immer und wir sind die Besten, sondern dass halt im Drusentum andere Religionen explizit akzeptiert und für genauso wahr genommen werden. Also wenn man es jetzt von einer religiösen Perspektive betrachten würde, sind die natürlich deutlich entspannter.
Gesellschaftlich kann man da nochmal in einem anderen Punkt, in einem Drusen-Special diskutieren.
Ja, gesellschaftlich ist natürlich immer die Frage, okay, von wo blickt man da drauf?
Mhm.
Ne, also das, glaube ich, ist in jeder gesellschaftlichen, religiösen, politischen Gruppierung so, dass man auf dem einen Bereich total offen ist und den anderen vielleicht nicht.
Du hast auf der einen Seite jetzt die Beduinen, auf der anderen Seite die Drusen.
Genau.
Was ist passiert? Jetzt können wir da reingehen.
Also es gab halt schon lange Konflikte. Also die Lage zwischen Beduinen und Drusen war schon immer angespannt in der Region. Das kommt auch viel daher, dass die Drusen eine sehr diskriminierte Gruppierung im Assad-Regime in großen Teilen waren. Das ist mit Sicherheit auch ein religiöser Konflikt, dass die Beduinen zu, ja, eigentlich fast ausschließlich dem sunnitischen Islam angehören. Also gab eigentlich immer Spannungen in der Region zwischen beiden Gruppierungen. Und was jetzt die Eskalation sozusagen herbeigeführt hat, war, dass es halt diesen Raubüberfall von Beduinen auf einen drusischen Jugendlichen gab.
Der wurde getötet, vermutlich.
Schwerst verletzt.
Also der sollte ausgeraubt werden oder war es einfach tatsächlich eine Tat, um zu provozieren?
Der wurde ausgeraubt. Das ist jetzt natürlich auch wieder so diese Schwierige, wenn man sich jetzt auch wieder da das gesellschaftlich anguckt. Viehzucht und Ackerbau ist natürlich mittlerweile am Aussterben überall, auch dort. Die Beduinen waren immer eher benachteiligter Teil der Gesellschaft. Hohe Kriminalität ist jetzt da auch nicht ungewöhnlich in diesen Beduinen-Clans.
Mhm.
Auf jeden Fall wurde sozusagen als Konsequenz daraus, also als Rache oder Vergeltungsakt, wurden dann von drusischer Seite mehrere Beduinen entführt. Und das hat dann eine Gewaltspirale in Gang gesetzt, die quasi bis heute anhält.
Wieso hat die Regierung in Syrien das nicht unter Kontrolle? Also wieso lässt sie das auch so eskalieren?
Also auch da ist wieder die Schwierigkeit. Man hat ja versucht, also jetzt wieder nach eigener Aussage, ist die Armee ist ja dann bis gestern, also sie ist ja gestern wieder abgerückt, aber ist die Armee ja bei der Eskalation dann eingerückt, um wieder für Ruhe zu sorgen. Und da kam es halt zum einen zu massiven Kämpfen. Und jetzt kommen natürlich ganz viele Informationen, die, also zumindest das, was ich gefunden habe, stammt eigentlich immer von der jeweiligen Konfliktpartei, also entweder von drusischen Quellen oder von Quellen aus der syrischen Regierung. Also deswegen muss man das alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen, was da gesagt wurde. Ich habe auch bisher, was Verbrechen angeht, und die werden passiert sein, aber ich habe wenig Verifizierbares bis jetzt gesehen. Ich persönlich.
Ja. Also es gibt ein Video, wo, glaube ich, mehrere Leichen zu sehen sind.
Genau.
Und ein HTSler,
ja,
ruft ganz laut Allahu Akbar. Also wie man es eigentlich fast von früher auch schon kennt, mit diese Videos eben, auf denen Tote zu erkennen sind und dann eben dieser Gottesgroßausruf zu hören ist.
Ja, auch das, ne, wobei ich bin immer mit dem Allahu Akbar-Ruf immer ganz vorsichtig, weil auch Kämpfer der SDF, also der kurdisch dominierten Koalition, rufen Allahu Akbar im Gefecht. Das ist halt einfach ein Gebetsausruf. Ne? Also da wäre ich vorsichtig, aber man muss sagen, es ist zu Verbrechen gekommen. Das Syrian Network for Human Rights, die mit ihren Quellen immer relativ verschleiert sind, aber trotzdem eigentlich erfahrungsgemäß eine gute, also fundierte Aussagen treffen, spricht von mindestens 83 ermordeten Zivilisten auch. Also das ist passiert. Und ja, was halt in den letzten Tagen da passiert ist, um das gut zusammenzufassen, eine Gemengelage. Also es gab zum einen Kämpfe der syrischen Armee gegen Drusen, also sozusagen die halt auch gegen die syrische Armee gekämpft haben. Dann gibt's Meldungen, dass die syrische Armee parteiisch auf Seite der Beduinen gekämpft hat. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Meldungen, dass auch Beduinen und syrische Armee sich bekriegt haben.
Mhm.
Also was da genau passiert ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich mal, zumindest als externe Person schwer zu verifizieren. Da muss man sich noch ein bisschen zurückhalten. Aber so der Grundsatz, dass es Verbrechen gegeben hat, glaube ich, kann man schon mit Sicherheit sagen.
Jetzt wird sofort diskutiert, ich habe es in Reddit gesehen, ja, was habt ihr denn gedacht, wenn ihr so eine islamistische Regierung irgendwie zulasst, dann ist ja wohl klar, dass die auch mit aller Härte gegen andersdenkende, säkulär denkende Muslime vorgehen. Also dann wurde entspannt eine Diskussion darunter und wir kommen auch gleich zum Punkt Israel. Das machen wir aber gleich. Ich will erst von dir wissen, so, ist es jetzt überraschend, dass diese Regierung, vor der ja Annalena Baerbock sozusagen, wie nenne ich das? Also die Annalena Baerbock ist nach dem Regimewechsel nach Syrien gereist und hat sozusagen anerkannt, jetzt geht's nach bergauf, jetzt geht's nach oben mit ihrer Reise nach Syrien.
Also ich glaube, Punkt eins, was immer wichtig ist, ist die Regierung als Übergangsregierung zu bezeichnen, weil
ist es denn so?
Das war das Ziel, womit man sich am Anfang benannt hat. Und ich glaube, die meisten Syrerinnen und Syrer sprechen von einer Übergangsregierung, weil das eben mal nicht das ist, was man auf Dauer haben möchte. Die Regierung ist ja nicht gewählt oder irgendwie in der Form.
Aber es gibt mittlerweile echt eine Menge Länder, in denen Übergangsregierungen sehr lange eine Übergangsregierung bilden.
Das auch, auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, trotzdem sollte man immer,
die fachlich richtigen Begriffe
benutzen. Ja.
Gut, also wir einigen uns auf Übergangsregierung.
Genau. Also die Sache ist ja die, und das ist auch was sich ja auch in Latakia und Tartus gezeigt hat, als es da die Massaker gab vor ein paar Monaten, dass Al-Sharra, ob man ihn mag oder nicht, steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Weil er als Präsident quasi des Landes aktuell ist eigentlich so wirklich akzeptiert von niemandem. Weder von den Hardcore-Islamisten noch von den säkulären Kräften. Und ich meine, das sieht man ja auch in der provisorischen Verfassung, die man da geschrieben hat, dass die in Teilen total liberal ist und total alle sind frei, alle dürfen das. Und dann auf der anderen Seite wieder Aktionen wie Frauenwahlrecht, also Frauen dürfen wählen, aber also das passive Wahlrecht, dass gewählt werden. Frauen dürfen nur noch in teuren Beach-Resorts ohne Burkini baden gehen und sowas. Und es ist ja sozusagen so diese Mixtur dieser Regierung, es allen irgendwie möglichst einig zu machen. Und das ist natürlich eine unlösbare Aufgabe. Und dann hast du auch natürlich zeitgleich, und das ist auch wieder was man jetzt auch wieder in Suwaida, also der Stadt beziehungsweise der Region im Süden sieht, wo das passiert ist, dass auch Al-Sharra, ob jetzt der Wolf im Schafpelz ist oder nicht, jetzt nicht eine sonderlich hohe Loyalität innerhalb der Streitkräfte Syriens hat. Also zum einen nicht im regulären Militär, zum anderen vor allen Dingen auch nicht in diesen ganzen Milizen, die da noch mit dranhängen. So, und das hat sich ja auch gezeigt, zum Beispiel in Latakia, als das passiert ist. Ein Großteil der Verbrechen wurden zwar von islamistischen Milizen begangen, aber da waren auch Mitglieder der regulären neuen syrischen Streitkräfte mit beteiligt. Und jetzt hat er natürlich gesagt, okay, man möchte Gerechtigkeit auch da wieder, dass Al-Sharra auch hier wieder gesagt hat, dass alle, die Verbrechen begangen haben, werden zur Rechenschaft gezogen. So, die Frage ist halt in der Praxis, ist das überhaupt möglich? Also zum Beispiel in Latakia, allenfalls konnte er vereinzelt Konsequenzen für Leute, die ihm direkt unterstanden haben, folgen lassen. Aber nicht für SNA, nicht für andere islamistische Milizen, die da sind, halt einfach, weil die hören nur auf die Türkei.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist so diese eine Schwierigkeit, die da herrscht. Dann ist die andere Schwierigkeit, und das ist auch wieder was die Sache da kompliziert macht, die Drusen sind ja auch gespalten. Also das ist ja da überwiegend immer Sheikhs, also so die dann einzelne Gruppierungen sozusagen vorstehen. Und es gibt Sheikhs, die weiterhin zum Kampf gegen auch die syrische Armee aufrufen. Andere haben sich zu Gesprächen mit der Regierung getroffen und sogar eingefordert, dass die Streitkräfte jetzt in Suwaida und in der Region für Ruhe sorgen. Also auch da, man darf die Drusen nicht als homogene Masse sehen.
Mhm.
Und das waren sie auch schon unter Assad nicht. Und ich glaube, auch da ist wieder dasselbe, auch wieder, wo man dann da guckt, auch die Drusen, auch da, man sagt ihnen nach, dass sie dem Assad-Regime nahegestanden haben. Und ich meine, viele Drusen haben hohe militärische Ämter begleitet in Damaskus unter Assad, genauso wie die Aleviten. So, Aber es gab halt eben auch mal, genauso wie bei den Alawiten, auch große Gruppierungen, die gegen Assad waren, die auch gegen Assad gekämpft haben.
So, jetzt kommt noch in diese recht heikle Situation in Syrien folgende Sache. Gestern hat Israel das Verteidigungsministerium zerstört, in der Mitte von Damaskus.
Ja.
Ziemlich krass im Übrigen, wir beide sind genau da lang spaziert. Das ist ja neben diesem berühmten Denkmal, dieses Schwert von Damaskus oder so, wie es heißt. Ja, genau. Wo wir an diesen Feierlichkeiten auch teilgenommen haben, als Damaskus befreit wurde oder Syrien befreit wurde. Und man hat es gesehen, das sind so Aufnahmen von so Reportern und eine Moderatorin auch, glaube ich, wo sie eine Moderation machen. Und im Hintergrund siehst du einfach sehr präzise Luftschläge in dieses Gebäude schlagen.
Genau.
Steht das in irgendeinem Zusammenhang?
Ja, also Israel sieht sich ja so ein bisschen oder bezeichnet sich als Schutzmacht der Drusen. Also es leben ja auch Drusen in Israel, also die generell die Gruppierung lebt im Westjordanland, in Israel, im Libanon und in Südsyrien, also quasi in diesem Delta, würde ich jetzt mal sagen. Und muss man jetzt natürlich kritisch sehen. Also die Frage, ob Israel da wirklich das Interesse hat, die Drusen zu schützen oder ob es ein Vorwand ist, sich territorial auszubreiten. Also man ist ja auch damals nach dem Fall Assad direkt nach Syrien einmarschiert und möchte sozusagen, quasi hat er damals die Pufferzone für die Pufferzone gemacht, also mit dem Ziel natürlich, die besetzten Golanhöhen sozusagen faktisch zu Israel erklären zu können. Also ich sehe diesen selbsternannten Schutzauftrag gegenüber der drusischen Bevölkerung kritisch. Also gucken wir in Iran. Da hat man auch gesagt, also man möchte zum einen die iranischen Atomanlagen zerstören und möchte die iranische Bevölkerung helfen, sich vom iranischen Regime zu befreien. Also das Einzige, was passiert ist, die Atomanlagen beschädigt, die Bevölkerung immer noch alleine mit der Diktatur. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Unmengen von Menschen festgenommen wurden, denen man irgendwie eine Kooperation mit Israel vorgeworfen hat. Also das Resultat der Luftschläge im Iran waren halt noch mehr Iraner in den Gefängnissen.
Kann es sein, dass der Angriff auf dieses Verteidigungsministerium Teil der Strategie war, die Israel auch am Anfang nach Assad übernommen hat, nämlich wir zerstören die Infrastruktur, damit sie in 10 Jahren nicht ein supermächtiger Übergegner von Israel werden? Weil ich meine, das Verteidigungsministerium zu zerstören hilft jetzt den Drusen im Süden nicht zwingend.
Das hilft niemandem. Man muss jetzt auch sagen, wenn man sich die syrische Armee zum jetzigen Zeit operativ anschaut, wirkt das nicht so, als würden allzu viele Entscheidungen im Verteidigungsministerium getroffen werden.
Ich habe auch ein paar Videos auf unserer beider Lieblings-Telegram-Gruppe, wie heißt
das? Popular Front.
Popular Front, habe ich ein paar Videos mir angeguckt. Das ist so, die sehen schon so aus, die Kämpfer, wie die Ukrainer vor 22. Dieses, weißt du, so, du hast halt keine richtigen Uniformen, du hast eher so ein Fake Jeezy an als dein Schuh, dann hast du so Plattenträger ohne Platten drin. Also das ist schon auch interessant, wie desolat die syrische Armee eigentlich gerade ist.
Also ich finde halt vor allen Dingen den Punkt spannend. Also natürlich ist die desolat, es wurde auch viel zerstört. Die syrische Armee, muss man ja auch sagen, auch das Gerät, was jetzt die neuen Streitkräfte haben, hat schon 10 Jahre Bürgerkrieg hinter sich. Mhm. So, ne? Die syrische Armee war schon damals keine moderne Armee. Und das meiste Material, was man hat, ist über die Belastungsgrenze natürlich weit hinaus. Ich glaube halt, diese Argumentation, dass man natürlich Angst hat davon, dass die Waffen später gegen Israel eingesetzt werden. Ich würde das immer so als...
Das hast du, am Anfang haben wir das noch, da hast du noch dich so relativ optimistisch und so, ja, das ist auf jeden Fall eine Strategie und die ist sinnvoll, kann ich mich erinnern, also vor 6 Monaten.
Ja, natürlich, und ich meine, es ist auch sinnvoll andererseits, wenn man sich jetzt anschaut, wohin sich das in den letzten Monaten entwickelt hat. Man pflegt gute Beziehungen in die USA, man pflegt gute Beziehungen nach Europa.
Also in Syrien.
Genau, ja. Man hat trotz der Bombardements, trotz der Besetzungen, sich immer wieder dialogbereit gezeigt und gesagt habe, hey, wir wollen überhaupt gar keinen Krieg mit euch. So. Und da ist es natürlich fraglich, wo man natürlich immer sagen kann, auf Frieden hoffen, sich für den Krieg vorzubereiten. Aber diese Angriffe stehen in keiner Relation. Und diese Angriffe schützen auch nicht die drusische Bevölkerungsgruppe. Ja. So, also natürlich, man hat auch Militärkonvois angegriffen aus der Luft. Aber und da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Kernproblem, was halt in Syrien weiterhin vorherrscht, dass einfach so viel Leid in den letzten Jahren passiert ist. Und es gibt weiterhin keine Gerechtigkeit dafür. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, wenn wir uns das anschauen. Es gab die Massaker an den Alawiten. So, die wurden zu großen Teilen auch, also begründet, nicht legitimiert, mit der Nähe der Alawiten zum Assad-Regime. Das Gleiche sagt man den Drusen nach. Und ich glaube, diese Schwierigkeit ist, was im letzten halben Jahr nämlich kaum passiert ist, waren Konsequenzen für ehemalige Regimekräfte. Man hat welche, die hier und da festgenommen werden, die der Rechenschaft zugeführt werden, so. Aber für die Verbrechen, die damals passiert ist, sind, so, steht das in keiner Relation.
Ich stelle mir das ein bisschen so nach 45 in Deutschland vor. Ja. Was sollst du machen? Wir brauchen ja auch Leute, also das ist jetzt nicht, was ich sage und ich stimme dem nicht zu, wenn ich das so formuliere, sondern ich kann mir vorstellen, dass eben in Übergangsregierungskreisen eben gesagt wird, ja, wir brauchen ja Leute, die diesen Apparat weiterbilden. Ja.
Natürlich, natürlich. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, auch wir hatten nach 1945 marodierende ehemalige Lagerinsassen, die Rache an der deutschen Bevölkerung nehmen wollten. Auch wir hatten vereitelte Pläne, NAKAM, die Verseuchung des Trinkwassers in Hamburg, also wo es auch gegen die Zivilbevölkerung gegangen wäre. Also dass es sozusagen diesen Hang zur Gewalt gibt gegen eine Gruppe, der man zuschreibt, dafür mit verantwortlich gewesen zu sein. Das ist leider auch eine Realität von solchen Konflikten. Und natürlich ist das absolut zu verurteilen, aber es wäre auch, sage ich mal, naiv zu denken, wenn es der neuen Regierung nicht gelingt, sozusagen eine Gerechtigkeit oder einen Anfang der Gerechtigkeit zu bringen, dass nicht andere Kräfte sozusagen weiterhin diesen Hass in der Gesellschaft schüren werden. Mhm. Und da ist halt immer diese Schwierigkeit. So, und man kann auch zu Recht hinterfragen, ob die neue Regierung, also die Übergangsregierung, ob die wirklich Frieden möchte. Also man muss sagen, es ist auch relativ ersichtlich, dass da auch hohe Köpfe dieser Regierung daran beteiligt werden sind. Aber auch da, das ist halt diese Diversität, die da einfach herrscht.
Würdest du sagen, das ist ein neuer, es ist ein Scharmützel, was wir da sehen, jetzt seit 6 Monaten, also auch mit dem Alawiten, was du erzählt hast, jetzt wieder das, was letzte Woche, diese Woche passiert ist? Oder siehst du da einen neuen Kriegs- und Krisenherd richtig entstehen, beziehungsweise Kriegsherd, Krisenherd ist es ja schon?
Also sowohl Kriegs- als auch Krisenherd ist Syrien seit 2011 durchgehend gewesen. Und es ist, glaube ich, meiner Meinung nach wichtig, diese Verbrechen zu benennen und zu verurteilen, weil das, was da gerade passiert, ist fürchterlich. Und gleichzeitig.
Also das wieder jedes Mal, wenn wir beide auch, wir machen ja dieses AMR-Recap, liebe Hörerinnen und Hörer, weil die Folge mache ich gleich öffentlich. Also Martin und ich reden jeden Sonntag darüber, was außenpolitisch in der Welt passiert ist und ordnen das so ein bisschen für die Hörenden ein. Und jeden Sonntag sagst du an einer Stelle, egal wo immer, es sind Verbrechen passiert und es muss verurteilt werden.
Ja, ich glaube, das muss man irgendwie auch dazu sagen, dass Leute das nicht falsch verstehen, weil was ich jetzt sage, ist was, was man, glaube ich, wenn man das nicht dazu sagt, ein bisschen in den falschen Hals kriegen könnte. Aber es wäre halt nach allem, was passiert ist, naiv davon auszugehen, dass solche Verbrechen nicht vorkommen und nicht auch weiterhin vorkommen werden erstmal. Und weil es braucht halt einfach mehr als eine neue Fahne und ihr seid alle frei. Es muss Aussöhnung geben, es muss Kompensation geben für das Leid, was die Leute gehabt haben. So, es müssen Gespräche stattfinden. Ich meine, ich kann ja immer nur so dieses Beispiel von mir, guck dir an, wie wir beide, wie ich selber, ich persönlich, und ich meine, ich habe ja wirklich eine gute Zeit nach der Haft gehabt. Also
okay, kurzer Disclaimer für alle, die es nicht wissen. Martin Lautwein saß 48 Tage lang in syrischer Folterhaft. Darüber haben wir einen Film gemacht, der im Herbst diesen Jahres auch auf ProSieben erscheinen wird.
Falls er dann mal endlich kommt. Menzel meinte ja, Alternativprogramm zum WM-Finale nächstes Jahr. Nee, aber wenn man kann ja, wenn man sich das anschaut, guck mal, ich habe immer einer der Leute, die dafür gesprochen haben und gesagt haben, ey, wir müssen die Täter, die uns das angetan haben, vor Gericht stellen und mit allen Rechten, die sie uns nicht gegeben haben, müssen wir die verurteilen. So. Und dann reisen wir beide nach Damaskus im Winter und ich stehe in meiner Zelle und seitdem rede ich dafür, von dass mein Verhörer sterben wird. Mhm. So. Und so geht's ja ganz vielen. So geht's ja ganz vielen. Nur sitze ich zu Hause, habe eine Therapie gemacht, habe ein relativ stabiles Leben. Andere Leute, schau dir Karim an.
Ein Protagonist
von uns, genau, der lebt noch da. Manche Syrer müssen jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an ihrem Gefängnis vorbeifahren. Und da braucht's halt einfach mehr als ein ihr seid alle frei.
Ja.
So.
Ich glaube, wir haben gerade eben, als du ins Büro kamst, um diese Sonderfolge aufzunehmen, haben wir auch die Nachricht gelesen, die ersten Afghanen werden wieder zurück nach Afghanistan geschickt.
Ich glaube, können wir gleich drüber, wir sind noch nicht fertig mit was in Syrien passiert.
Ich will dazu eine Frage stellen, zu Syrien. Ja. Und zwar, was glaube ich viele in der CDU und AfD interessiert, ist das Recht, wann können sie Menschen aus Syrien wieder nach Syrien abschieben? Das ist doch jetzt eigentlich der Beleg dafür, dass das nicht möglich ist. Also ich, auch hier, Disclaimer, das ist jetzt nicht, was ich möchte, sondern das ist das, was sozusagen PolitikerInnen von der AfD und der CDU hoffen. Wir beide erinnern uns, als wir in Syrien waren, war einer der ersten Dinge, die gesagt wurden, 3 Tage nachdem dieses Land befreit wurde, na geil, dann können wir endlich wieder Syrer abschieben. Ist dieser, was jetzt gerade passiert, der Beleg dafür, dass wir aufhören müssen mit diesem Zynismus? Dieses Land ist immer noch im Krieg- und Krisenzustand und wird es weiter bleiben. Du hast nämlich gerade angefangen, seit 2011 ist es in dem Zustand. Und ja. Wie sieht es jetzt aus und wo führt es hin?
Kein bisschen besser aktuell. Also natürlich besser im Sinne von Assad ist weg und es gibt Hoffnung auf eine langfristige Besserung in Syrien. Also Abschiebungen nach Syrien, wie gesagt, das ist genauso wie auch in Afghanistan. Ich würde sagen, sogar noch ein bisschen mehr als in Afghanistan, eine menschenverachtende Debatte. Weil es geht ja nicht nur um eine Regierung, es geht ja nicht nur, sind die mit der neuen Regierung frei, ja oder nein, sondern auch, haben die Menschen da die Versorgung, die sie brauchen. Ich meine, wir waren da, wo sollen die denn alle wohnen?
Mhm.
Also so, wo sollen diese Menschen alle wohnen? So, ne, gibt's genug Nahrungs-, medizinische Grundversorgung für alle Menschen? Welche Gefahren drohen da? Man muss auch sagen, dass je nachdem, in welche Region man kommt, also sage ich mal, wenn ich ein säkulärer Syrer bin, und dann zurück in die Region Idlib soll,
Gute Nacht.
Ja. So, kann ich nach Rojava gehen? Oh, vielleicht. Als Araber? Eher nicht. So, ne, also so, ich glaube, das ist so dieser eine Punkt. Dann ja auch andere Punkte, wie Kriminalität, allgemeine Gefahren, Krankheiten. Syrien ist alles andere als ein sicheres Land.
Mhm.
Und die Diskussion, Menschen dahin abzuschieben aktuell, ist nicht nur zynisch, sondern auch menschenverachtend, meiner Meinung nach.
Nehmen wir mal an, es gäbe eine Demonstration am Sonnabend in Berlin.
Da gibt's immer eine.
Gibt's immer eine, von Fahrrad über alles Mögliche. Mit wem sollte man denn jetzt Solidarität zeigen in diesem aktuellen Konflikt?
Ich glaube, Solidarität sollte man generell mit allen Leuten zeigen, die da eine gemeinschaftliche Lösung versuchen. Und ich meine, jetzt ist natürlich, sage ich mal, die schwarz-weiß-grüne Flagge wieder total in Verruf auch auf einmal.
Die mit den 3 Sternen?
Genau, die mit den 3 Sternen.
Also die neue?
Genau, die alte Flagge, die jetzt wieder neu ist.
Ja, daran erinnern wir uns beide, als Syrien befreit wurde, überall verkauft wurde. Das war ein Geschäftsmodell, war einfach auf einem Kopierer A3-Blätter dieser Flagge zu kopieren und dann für, ich glaube, umgerechnet 10 Cent zu verkaufen, damit man sie hochhalten kann.
Genau, ne, jetzt ist die Fahne wieder so ein bisschen in Verruf geraten. Ich glaube, das ist was wir sehen müssen, ist einfach das. Syrien ist so eine diverse Gesellschaft mit so vielen verschiedenen Meinungen, Strömungen, Begehren und ich glaube, es ist einfach die Problematik immer, dass wir sagen, ich bin jetzt solidarisch mit den Drusen oder ich bin solidarisch mit den Kurden oder ich bin solidarisch mit Al-Shara oder HTS oder was auch immer. Ich glaube, wenn eine Sache sich gerade im Syrien-Konflikt gezeigt hat, ist, dass alle Parteien schwere Verbrechen begehen und begangen haben, so egal wo, so der einzige, der alle übertroffen hat, war Assad. Und ich glaube, dahin muss man zurück und auch genauso wie in Israel und in Palästina, es gibt so viele Stimmen auf beiden Seiten, auf allen Seiten, die sagen, nein, wir wollen eine Gemeinschaft, wir wollen ein gemeinschaftliches Wohl, wir wollen zusammenwachsen, wir wollen uns aussöhnen und so und mit den Parteien kann man sich solidarisch zeigen. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie sagt, nur die Drusen oder nur die oder nur die oder nur die, ist man halt an, das bringt halt nichts. So, ne?
Warum ist es wichtig, darüber zu reden? Warum hast du mir heute früh diese Nachricht geschickt, Thilo, lass Sonderfolge machen? Gibt es Implikationen in diesem Konflikt, die auch Deutschland betreffen. Also bis auf die wesentliche Frage, was Abschiebungen betrifft, gibt es darüber hinaus noch Dinge, die uns betreffen als Deutsche?
Na, es betrifft uns zum einen, weil so viele Syrer in unserer Gesellschaft leben. Und ich glaube einfach, das muss man sich mal überlegen. Also 1 Million leben hier, so, ne? Das ist mehr als 1%. So. Und ich glaube, alleine daraus, sage ich mal, dass die Geschichte Syriens dadurch auch ein Teil der Geschichte Deutschlands ist. Weil die Leute arbeiten hier, die zahlen Steuern, die sind ein erheblicher Teil im öffentlichen Sektor, das sind unsere Nachbarn, Freunde, was auch immer. Jetzt kann man natürlich sagen, der Lautwein, der ist wieder so ein Gutmensch oder so, aber es ist halt eine Tatsache. Punkt. Kann man mögen, kann man nicht mögen, ist aber
ist so. Ist auch egal, Leute, so. Die ich Gutmensch nennen.
Und ich glaube, auf anderer Seite natürlich, dass das auch wieder sich auch in dem, was da passiert, wieder so viele externe Interessen wiederfinden. Und auch da, also wir haben zum einen das israelische Interesse, über das haben wir schon gesprochen. Wir haben die Türkei, die mitmischt, die jetzt übrigens scharfe Worte Richtung Israel gesendet hat, wo ich mir auch so denke, ey, ihr bombt durchgehend
Rojava.
So, also ihr
könnt also wirklich durchgehen, seit wir beide, ja. Wirklich, wir beide sind, würde ich sagen, waren in Kamischli, du sagst es immer anders.
Kamischlo, kurdisch Kamischlo.
Kamischlo, und seit wir da waren, und ich war bestimmt 3-4 Mal in meinem Leben da, ist immer irgendwas, immer wird gebombt. Immer ja. Ist diese eine Autobahn, die an der türkisch-syrischen Grenze langführt oder türkisch-kurdischen Grenze langführt, fahr da bloß nicht lang, wirst direkt von einer Drohne getroffen.
Und da haben wir ja schon, glaube ich, einer der Kernpunkte da drin. Ne? Also sozusagen, es gibt ja Stimmen, die sozusagen gegen die Einheit Syriens sind. So, dass man halt sagt, naja, es müsste vielleicht säkuläre Staaten geben für die Drusen, für die Sunniten, für die Kurden und was auch immer. Ne? Jetzt ist aber die Sache die, und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man dabei nicht vergessen darf. Wenn Syrien es nicht schafft, ein einiger Staat zu werden miteinander, dann wird es auch kein freies Syrien geben. Dann wird es israelischen Einfluss geben, dann wird es jordanischen Einfluss geben, dann wird es türkischen Einfluss vom Norden herholen. Also wenn sozusagen Syrien als Staat zerbricht, dann ist es nicht so, als...
Wie wahrscheinlich ist das?
Ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, ja. Leider. Und was dann halt passieren wird, ist, dass man vielleicht in einzelne kleine Gebiete zerbricht, die dann wieder von den Nachbarstaaten aufgesogen werden. So, und da ist halt, glaube ich, dieser Punkt der Einigkeit einfach wichtig, darüber zu sprechen, dass das auch keine Alternative ist, wenn man jetzt sagt, wir sind das, wir sind das, wir sind das, wir sind das. Mal abgesehen davon, dass ja immer noch der größte Teil der syrischen Gesellschaft sagt, wir sind Syrer. So. Von Tartus bis Deir al-Zor. So. Ne, also das darf man ja auch nicht vergessen. Dass von einem größten Teil der Syrer diese Aufspaltung, über der so, sage ich mal, Liberal-Linke in Europa reden, ein Großteil, wenn du mit Syrern darüber sprichst, Mensch, wie würdest du denn finden, wenn ihr, weißt du so, dann denke ich mir so, sagen die, ja, danke schön, dass ihr euch das hier in eurem Lesekreis ausgedacht habt, aber für uns eher uninteressant. So, ne, also das, glaube ich, der eine Punkt, dann natürlich Interessen USA, Europa, bei uns genauso. Und ich glaube, auch da muss man sagen, unsere Regierung geht relativ kuschelhaft oder unsere Regierungen mit al-Sharra und seiner Regierung um. Natürlich im Anbetracht, dass wir ein hohes Interesse haben an der Stabilität im Land und man da auch mal ein Auge zudrückt. Also, ne, wenn was passiert. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man Menschen abschieben möchte, sondern die ganze Welt giert jetzt schon auf die Rohstoffe in Syrien.
Ja.
So, wir wollen eine Pipeline bauen, um Gas von Katar nach Europa zu bringen durch die Türkei, was uns natürlich von Russland komplett unabhängig machen würde. Eine Pipeline durch die Türkei zu bauen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das die beste Idee aktuell ist, aber man möchte es machen. So. Und da ist ein massives wirtschaftliches Interesse, was wir alle haben. Gleichzeitig natürlich Länder wie Syrien oder auch die Türkei, die kein wirkliches Interesse an Stabilität in der Region haben. Also das ist halt so dieser nächste Schritt. Assad ist weg, aber so die Interessen der anderen Länder, die da auch immer mitgemischt haben, sind halt immer noch da. Und das macht natürlich auch einen Friedensprozess schwierig.
Vielen Dank, lieber Martin. Woher habe ich noch eine abschließende Frage? Ich habe noch eine abschließende Frage.
Vielleicht eine Sache ist wichtig. Vielleicht, ja. Ne, gestern gab es ja zum Abschluss also von den USA vermitteltes Waffenstillstandsabkommen. Also mittlerweile, die syrischen Truppen haben sich aus Sweida zurückgeführt, gezogen. Der Waffenstillstand wurde bereits gebrochen. Also es gibt sowohl Anschuldigungen, dass Drusen ihn gebrochen hätten, als auch, dass Beduinen ihn gebrochen haben, was aber tatsächlich offiziell auch ist. Also von beduinischer Seite hat man mobilisiert und sieht sich halt an diesem Waffenstillstand nicht gebunden, weil sie sagen, der Waffenstillstand gilt für die syrische Armee und wir sind ja die Beduinen. Also die Kämpfe gehen weiter und damit auch die Verbrechen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.